Wir starten heute Morgen in ein Bibelprojekt. Es gibt hier dieses coole Heft, was ich jedem empfehlen kann. Sei mit dabei. Wir wollen jetzt in den nächsten 2 Monaten einfach uns bewusst die Bibel vornehmen und die beiden Korintherbriefe lesen unter dem Titel Das volle Leben. Und es gibt da jeden Tag immer so kleine Abschnitte, was man lesen kann. Und hier hat man wirklich ein tolles Begleitmaterial, auch mit persönlichen Fragen. Für jeden Tag irgendwie einen kleinen Abschnitt, den du lesen kannst. Das Ganze gibt es auch digital als Download auf unserer Website. Oder wenn du die YouVersion-App nutzt, dann kannst du auch da mitlesen. Herzliche Einladung, mit dabei zu sein. Das volle Leben. Das ist eine richtig gute Überschrift, weil die Korintherbriefe, die handeln von einer Gemeinde, die gar nicht so klein war, die, würde ich sagen, viel, viel größer war als wir, damals in der Stadt Korinth. Und da ist wirklich viel passiert. Also wir werden in den Wochen wirklich viele verschiedenste Themen anreißen und entdecken können. Und ich freue mich schon richtig drauf, da zusammen mit euch auch unterwegs zu sein und das zu entdecken. Und das ist wirklich so ein Brief, wo man auch sagen kann, ich bin unterwegs, ich bin auf dem Weg im Glauben und das bedeutet, ich bin unterwegs mit Jesus. Unterwegs sein, wohin geht es? Mit Jesus unterwegs, das ist erstmal schön gesagt. Vielleicht denkt ja der ein oder andere von euch, ja, unterwegs bin ich echt viel mit dem Auto, bei Terminen. Ich bin unterwegs mit Fragen, Zweifeln, mit meinen Sorgen. Aber die große Frage heute Morgen auch für uns ist, mit wem bist du denn unterwegs? Und was trägt dich auf diesem Weg und dorthin, wohin du überall eben unterwegs bist? Und genau da, in diesem Unterwegssein, setzt der Korintherbrief an. Und dieser Korintherbrief ist wirklich kein trockener theologischer Text, sondern ein Brief voller echter Fragestellungen aus Gemeinde, aus dem echten Leben mit Menschen. Und er beginnt mit was ganz Überraschendem. Nicht, dass Paulus irgendwie anfängt und sagt, oh ihr Lieben, jetzt müsst ihr aber mal aufpassen. Nicht mit Kritik oder nicht mit Ermahnungen, sondern Paulus fängt seinen Brief an die Korinther an damit, dass er sie erinnert, wer sie sind durch Jesus Christus, was sie haben durch Jesus Christus, worauf sie hoffen dürfen, wenn sie mit Gott und mit Jesus unterwegs sind. So, heute Morgen steigen wir ein und ich möchte mir ganz kurz die Zeit auch nehmen, mit euch einmal ganz kurz zu schauen, wer schreibt hier eigentlich oder worum geht es hier in diesem Brief? Was ist so der Hintergrund von diesem Ganzen? Und auch da kann ich sagen, ich werde das jetzt nur anreißen und auch hier in dem Heft findet ihr ganz vorne drin auch viel mehr noch Hintergrundmaterial. Wie war der politische, religiöse Hintergrund damals? Wie war das alles, als das Ganze passiert ist in die Situation, wohin die Korintherbriefe geschrieben sind? Derjenige, der diese Korintherbriefe geschrieben hat, das war Paulus. Ein Apostel, er war kein Kirchenbeamter, eigentlich auch kein Berufsprediger von klein auf, sondern er war eigentlich jemand, der Christen und das Christentum verfolgt hat, weil er dachte, sie würden Gott beleidigen. Eigentlich war er jemand, der nichts mit diesem Jesus anfangen konnte und er gesagt hat, alles, was mit Jesus zu tun hat, das muss verboten und untersagt werden, das muss ein Ende haben. Und dann ist ihm etwas passiert, was sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat, nämlich er ist Jesus ganz real begegnet. Nicht als Theorie, nicht als Hörensagen, sondern er ist Jesus ganz bewusst real begegnet. Und durch diese Begegnung ist sein Leben, wie gesagt, einmal auf den Kopf gestellt worden. Aus dem Gegner und Verfolger von Jesus und den Nachfolgern von Jesus, muss man ja sagen, wurde er ein ganz leidenschaftlicher Nachfolger von ihm, von Jesus. Und dann, seit dieser Begegnung mit Jesus ganz lebendig, ist Paulus unterwegs, quer durchs ganze Land, durch die damals bekannte Welt, durch das Römische Reich und er gründete Gemeinden. Er erzählte den Leuten, wie Jesus ist, wer Jesus ist und wie er ihm begegnet ist. Er erzählte Menschen, die vorher noch nichts von Jesus gehört haben, und Menschen entschieden sich, ja, mit diesem Jesus möchte ich auch unterwegs sein. Und es gab immer mehr Nachfolger, Leute, die mit Jesus auf dem Weg sind. Und dann kam er halt irgendwann eines Tages auch nach Korinth, der Paulus, das war so ungefähr 50, 51 nach Christus, und Menschen kamen zum Glauben, weil sie hörten, wie Paulus, und auch sehen konnten, wie er mit Jesus unterwegs ist, und auch andere Menschen entschieden sich dazu, und dadurch entstand die Gemeinde in Korinth. Vermutlich waren das viele Hauskreise oder viele Kleingruppen, die sich dann auch immer wieder regelmäßig trafen, um, so wie wir vielleicht, Gottesdienst zu feiern. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch deutlich mehr Leute waren, als wir jetzt auch hier heute Morgen sind. Aber Paulus ist nicht geblieben, sondern er ist auch weitergezogen und er blieb in Kontakt. Damals nicht über Instagram, dass er Reels gepostet hat, ey Leute, ich bin heute in Ephesus oder heute ziehe ich mal dahin. Heute Nacht war ein richtiger Sturm hier auf Land, könnt mal gucken, wie der Wind tobt. Nee, das ging damals noch nicht, sondern er blieb in Kontakt durch Briefe, durch Menschen, die von den Problemen aus Korinth ihm berichteten. Und der erste Korintherbrief ist so eine Antwort auf die Fragestellung von den Leuten aus Korinth, die ihm Fragen gestellt hatten, die so Zweifel hatten, und die versuchte auch in diesem Brief mit zu beantworten. Insgesamt war Paulus in seinem Leben vermutlich 3-mal in Korinth. Und wir wollen ja jetzt durch die zwei Korintherbriefe, die es in der Bibel gibt, durchlesen. Aber vermutlich gab es in der Antike noch 2 weitere Briefe, also Briefwechsel, die da stattgefunden haben. Man vermutet, dass vor dem ersten Korintherbrief eigentlich nochmal ein anderer Brief stand und dass zwischen dem zweiten, die erste und zweite Korintherbrief sind Brief Nummer 2 und Nummer 4 und Brief 1 und Brief 3 sind nicht mehr vorhanden. Das kann man natürlich nur rückschließen, indem man die Korintherbriefe liest. Also wenn ihr irgendwann mal einen Satz so lest, wo nochmal von einem Brief erwähnt wird, dann wisst ihr, ja, es gab vermutlich noch mehr Briefe als das, was wir heute hier im Neuen Testament vorfinden. Und ein Brief, der dazwischen war, das war der Tränenbrief. Weil Paulus war auch einmal in Korinth gewesen und hatte Auseinandersetzungen mit führenden Leuten da an der Gemeinde und es war keine leichte Zeit. Und dann ist er wieder gegangen und hat dann wohl einen Brief geschrieben, in dem er ja voller Tränen seine Trauer, seinen Frust, den auch mitgeteilt hat. Bevor dann später der zweite Korintherbrief kam, den wir jetzt kennen, was eigentlich Brief Nummer 4 war. So, lange Rede, so einfach so mal als Hintergrundwissen, in welchem Kontext ist dieses Ganze eigentlich passiert? Warum sind die Korintherbriefe eigentlich geschrieben worden? Und die Korinther, was war Korinth? Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Na, hier sieht man den Stiefel von Italien, hier ist Griechenland, und Korinth ist wirklich an einer sehr wichtigen Stelle in der Antike gelegen, an so einer Landenge. Und Korinth bestand im Prinzip aus 2 Häfen und war schon 1000 vor Christus, hat an Bedeutung bekommen, weil ganz viel Handel stattfand. Damals sind viele Schiffe an der Küste entlang gereist und haben eben nicht den Bogen gemacht hier um Griechenland herum, sondern haben den kürzesten Weg genommen und die Waren wurden hier von Hafen zu Hafen einmal kurz über Land. Das hat Zeit gespart und deswegen war Korinth an einer sehr, sehr wichtigen Landstelle sozusagen in der damaligen Zeit. Korinth war eine Großstadt, sie war laut, sie war reich, sie war moralisch ziemlich locker, religiös ziemlich vielfältig. Man könnte sagen, heutzutage würde man sagen, so New York, Berlin und Las Vegas in einem hat man so ungefähr in Korinth gefunden, so von dem, was da so wohl los gewesen sein muss. Es gab viele sehr wohlhabende Leute, aber es gab auch sehr viele einfache Leute, Sklaven, ehemalige Soldaten, die sich dort niedergelassen haben. Also wirklich eine kunterbunte Mischung von Leuten. Es gab einige Juden dort. Viele Einwanderer kamen nach Korinth. Aber eben Korinth war auch berüchtigt, rein sprichwörtlich, Die vielen Attraktionen und auch Sittenlosigkeiten der Stadt wurden zum Synonym, zum Korinthisieren verwendet in der Antike, dass jeder wusste, da ausschweifendes Leben wird verglichen mit den Korinthern, so wie es da abgeht. Bei vielen heidnischen Festen, Tempelprostitution, was sehr, sehr groß und verbreitet war in Korinth, ein ausschweifendes, zügelloses Genussleben. Ja, genau. Und in dieser Stadt eben, dort kommt Paulus hinein und erzählt Leuten davon, dass er Jesus begegnet ist und dass ein Leben mit Jesus Christus möglich ist. Und das war definitiv ein attraktives Angebot für die Menschen zu hören von dem Evangelium, von der rettenden Botschaft, der guten Nachricht, dass Jesus gekommen ist, für die Menschen gestorben ist. Alles, was so auf den Menschen lastet, an sein Kreuz getragen hat und die Beziehung mit Gott möglich ist. In dieser bunten Gesellschaft entstand eine christliche Gemeinde. Und die Korinther fragen sich ähnliche Fragen wie wir vielleicht auch manchmal. Wer gehört denn jetzt eigentlich dazu, zur Gemeinde, zu Gott? Wer ist denn geistlich genug? Wer ist denn geistlich unterwegs? Und wer vielleicht nicht so? Und vor allem eine sehr wichtige Frage, die uns Menschen auch immer bewegt. Wer hat denn was zu sagen? Auch hier im Kontext von Gemeinde, ne? Wer ist wichtig? Wer hat was zu sagen? Wer liegt richtig mit seiner Meinung, mit dem, was ich glaube? Und diese Fragen und solche Themen, die Leute auch damals beschäftigte, das werden wir hier in diesen Korintherbriefen auch an vielerlei Stellen immer wieder entdecken. Und der erste Korintherbrief ist so eine kleine Antwort auf einige solcher Fragen. Nicht als jemand, also Paulus schreibt nicht so von oben herab, wie ich finde, sondern als jemand, der die Gemeinde kennt, weil er sie mehrfach besucht hat und weil er sie schätzt und weil er sie liebt und weil er sie so ein bisschen auch als seine Kinder so ein bisschen mit ansieht, weil er durfte das Evangelium dorthin tragen, er durfte dort mitgründen und er durfte erleben, wie das Evangelium weitergegeben wurde und wie mehr Menschen von Jesus hörten und Leben verändert wurden. Und dann beginnt Paulus seinen Brief eben nicht damit, dass er jetzt gleich auf die ersten brennenden Fragen oder Konflikte eingibt und ermahnt, sondern er beginnt bei der Basis. Er beginnt bei Jesus Christus. Er schreibt nicht, Leute, wir müssen dringend reden, also so geht's nicht, sondern er malt ihnen vor Augen, wer Jesus ist und was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Eigentlich auch ein Perspektivwechsel. Und ich möchte jetzt mit uns die ersten Verse des Korintherbriefes einmal lesen. Ich lese 1. Korinther Kapitel 1 aus der neuen Genfer Übersetzung. Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen. Und ihr gehört zu seinem heiligen Volk, genauso wie an jedem anderen Ort alle dazugehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und jedes Mal, wenn ich für euch bete, danke ich meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten, reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade geschenkt hat. Und nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben fest zu bleiben, bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Amen. Ja, soweit die ersten paar Verse, wo schon so viel drinsteckt, dass ich jetzt auch nur anreißen kann und ich gespannt bin zu hören von euch, wenn ihr auch da mitlest, was ihr noch auch da rausziehen könnt und entdecken dürft, ganz neu. Gleich am Anfang sagt Paulus, führt uns nochmal vor Augen, wir sind berufen zur Einheit und Gemeinschaft mit Jesus Christus, mit Gott selbst. Christsein beginnt eigentlich nicht damit, dass wir uns für Gott entscheiden, sondern es beginnt mit der Einladung und mit dem Ruf Gottes an uns. Das heißt, für uns ganz platt übersetzt, ich glaube, du bist heute hier nicht zufällig. Du bist nicht nur Zuschauer im Glauben. Du bist berufen, du bist eingeladen in eine Beziehung hinein mit Jesus Christus persönlich. Und Gemeinschaft heißt enge Verbindung, echtes Dazugehören, mittendrin statt nur dabei, Leben teilen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ganz praktisch bedeutet das für dich und mich im Alltag, ich bin eben nicht alleine. Auch wenn es sich manchmal vielleicht so anfühlen mag, ich bin nicht alleine, sondern Jesus ist an meiner Seite. Nicht mein Glaube oder meine Leistung hält es, dass Jesus an meiner Seite ist, sondern einfach, weil er treu ist, ist und bleibt er an meiner Seite. Auch wenn ich ihn verleugne, auch wenn ich ihm vielleicht nicht treu bin. Aber nicht meine Leistung zählt, sondern seine Leistung. Und er sagt, ich bin treu und ich bin an deiner Seite, alle Tage. Stell dir vor, du ziehst einmal um in eine neue Stadt, in dem du niemanden kennst. Alles ist fremd. Und dann bekommst du so eine Einladung. Ey, du gehörst jetzt zu uns. Du bist nicht mehr alleine, du bist jetzt Teil von Familie, von Gemeinschaft. Und du musst nicht erst dafür etwas leisten, sondern du musst einfach nur Ja sagen. Dann gehörst du dazu. Vielleicht können wir uns fragen, wo erlebst du oder wo bist du gerade in deinem Alltag unterwegs, wo du dich alleine fühlst? Wo gibt es Momente in deinem Leben, wo du dich echt alleine fühlst? Vielleicht manchmal, obwohl Leute um dich herum sind. Und was könnte sich ändern, wenn du genau in diese Situation bewusst einfach Jesus, einladen brauchst du ihn gar nicht, er ist ja da, sondern dir bewusst machst, er ist jetzt da. Auch wenn ich mich jetzt hier alleine fühle, entspricht das nicht der Realität, weil Jesus ist bei mir jederzeit. Paulus erinnert uns hier an ein Leben aus Gnade. Er spricht die Gemeinde in Korinth, und das dürfen wir auch für uns persönlich mitnehmen, an als Heilige, als Gottes Eigentum. Und wenn wir uns wirklich anschauen, was dann auch für Themen kommen und wie chaotisch und wie viel Streit und wie viel Fragen und Unruhe es auch in dieser Gemeinde in Korinth eigentlich gibt, wo man manchmal den Eindruck haben könnte, ey, was für eine chaotische Gemeinde in Korinth war das denn eigentlich? Dann ist ziemlich krass, was Paulus hier sagt, indem er sagt, ja, trotz dieses Chaoses, diese Gemeinde ist eine geheiligte Gemeinde. Eben nicht, weil sie perfekt ist und weil es keinen Streit, keine Unstimmigkeiten gibt, sondern einfach, weil sie zu Jesus gehört und weil Jesus da ist. Weil Jesus selbst Gemeinde als seinen Leib bezeichnet und er das Haupt dessen ist. Und weil er Gemeinde und jeden Einzelnen darin heiligt, geheiligt hat. Das bedeutet so viel wie, wir sind von Gott angenommen. Wir sind für wertvoll erklärt. Wir sind bejaht. Und sogar unsere Schuld wurde getragen und ausgelöscht. Nicht, weil wir alles richtig machen, sondern einfach aus der großen Gnade Gottes heraus. Gnade bedeutet, du musst dir nicht diese Nähe und diese Zuneigung Gottes verdienen. Du darfst einfach sein. Du darfst kommen, wie du bist. Du darfst Fehler machen, ohne dass du gleich aus der Nähe von Gottes gestoßen wirst. Du darfst schwach sein, total schwach sein und bist trotzdem Teil und gehörst dazu. Stehst nicht irgendwo am Rande oder fällst hinten runter. Nein, du gehörst dazu und bist Teil. Dein Wert hängt nicht von deiner Performance ab, sondern von der Gnade und Treue von Gott. Paulus dankt Gott nicht dafür, was die Korinther alles Tolles tun, sondern er dankt einfach dafür, was Gott ihnen alles geschenkt hat. Ein schönes Bild, was ich gefunden habe bei einem Kommentator, der hat beschrieben, Gnade ist ungefähr so wie ein Kind, das, wenn es hinfällt, dann nicht überlegt, oh je, bin ich es jetzt noch wert, auf den Arm genommen zu werden? Vielleicht bin ich schmutzig. Sondern es läuft einfach los. Es läuft einfach in die Arme der Eltern. Und dieses Bild, das ist total befreiend. Das bedeutet, ich darf mit Jesus unterwegs sein, so wie ich bin. Auch mit offenen Fragen, mit offenen Zweifeln, mit Brüchen in meiner Geschichte, in der Vergangenheit oder aktuell. Wo gibt es vielleicht bei dir, ja, in deinem Inneren einen Faktor, wo du sagst, ey, das hält dich ab, das hält dich immer wieder davon ab, dich so diese Nähe zu Gott zu fühlen oder zu anzunehmen, dass Gott sagt, ich bin bei dir. Welche innere Stimme bräuchte es vielleicht heute, die aufsteht und sagt, das ist eine Lüge, wenn du glaubst, dass deswegen oder deswegen Gott dich weniger liebt oder du nicht in seine Gegenwart kommen dürftest. Nein, Gott möchte jederzeit, dass wir zu ihm kommen. Und er ist treu, er ist gnädig an unserer Seite. Was könnte sich verändern, wenn du dir selbst manchmal mit Gottes Gnade begegnest? Dir manchmal selber Gnade zusprichst an Dingen, wo du am Kämpfen bist. Und nicht nur mit Gnade. Wir sind reich beschenkt. Ich lese noch mal ab Vers 5. Durch ihn hat er euch in jeder Hinsicht reich gemacht. Reich an geistgewirkten Worten und reich an geistlicher Erkenntnis. Er hat die Botschaft von Christus, die wir euch gebracht haben, in eurer Mitte so nachhaltig bekräftigt, dass euch nicht eine von den vielen Gaben, müsste man eigentlich sagen, von den Gaben fehlt, die er in seiner Gnade schenkt. Nun wartet ihr sehnsüchtig darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheint. Paulus sagt nicht, ihr müsst noch werden, ihr müsst noch besser, noch geistlicher werden. Ja, und das, was er anspricht, finde ich total aktuell. Wir leben in so einer Kultur wie damals vielleicht, in einer Vergleichskultur, befeuert durch Social Media, Instagram, ganz natürlich laufend in Beruf, in Gemeinde. Eben diese Fragen, wer kann mehr, wer weiß mehr, wer ist sichtbarer? Und genau das war halt eben auch so ein Problem in Korinth. Aber Paulus sagt hier ganz klar und dreht eigentlich die Perspektive um und fragt nicht, was fehlt euch noch oder was könnte noch besser sein, was müsste vielleicht noch besser sein, sondern er sagt oder er fragt, was hat Gott euch nicht schon alles gegeben? Wir schauen immer das, was wir vielleicht nicht haben oder nicht so können, aber sag mal, mach die Augen auf, was hat Gott euch an Reichtum, an Gnade, an Geschenken, an Sprache, an Erkenntnisse, an Gaben und Fähigkeiten gegeben. Gott schenkt uns Worte, wenn uns manchmal die Sprache fehlt. Er schenkt uns manchmal Weisheit und Erkenntnis, wenn wir nicht weiter wissen. Und er schenkt jedem von uns einzigartige Fähigkeiten und Gaben, um einander zu dienen und einander zu begegnen. Reichtum von Gott ist kein Kontoauszug, sondern es ist eigentlich dieses Wissen, ich lebe nicht aus einem Mangel heraus. Ich lebe nicht aus einem Mangel heraus, sondern an der Fülle Gottes. An der Fülle, die Gott seinen Kindern schenken möchte und in der Fülle, die er wirklich schenkt. Reichtum bei Gott, bei in Christus heißt, ich habe Gaben, die vielleicht sonst niemand so hat, genauso wie ich, in dieser Kombination. Ich muss nicht alles können. Ich bin reich damit, indem ich nicht alles können muss. Halleluja. Was für eine Erleichterung, Leute. Ich darf das einbringen, was Gott mir an Gaben und Fähigkeiten anvertraut hat. Der eine von uns kann gut zuhören. Der andere ist ein total begeisterter, begnadeter Beter und kann stundenlang in der Gegenwart von Gott auch so viele Anliegen von so vielen Menschen von uns ausbeten und fürbitten. Andere organisieren, ermutigen, denken voraus, kümmern sich um andere Menschen. Sehr vieles von dem, was Gott an Fähigkeiten und Gaben geschenkt hat, passiert gar nicht hier im Gottesdienst irgendwie vorne auf der Bühne, sondern es viel, viel mehr passiert da, wo wir es gar nicht vermuten, wo wir es gar nicht sehen, vielleicht sogar hier im Keller des Hauses. Und es ist genauso wichtig und genauso begnadet, genauso ein Reichtum, der geschenkt wurde von Gott für uns alle. Und Gnade bedeutet in unserem Alltag, wir brauchen nicht vergleichen. Wir brauchen nicht neidisch sein und immer zu gucken, oh, was hat der andere noch Tolles. Ich muss nicht beweisen, dass ich genug bin, dass ich wertvoll bin. Weil das ist die Basis, dass Gott spricht, du hast Wert. Du hast Identität als mein Kind. Du hast Gaben und Fähigkeiten von mir bekommen. Du bist beschenkt. Ich habe so viel Reichtum, so viel Liebe, so viel, was ich dir geben möchte. Wir dürfen schöpfen aus dem, von, ja, was Gott uns anvertraut hat und aus dem, worum wir ihn bitten dürfen. Um ein anderes Bild von Paulus aufzugreifen, ein Körper funktioniert nicht, wenn alle sagen, oh, ich will jetzt unbedingt das Auge vom Kopf sein, vom ganzen Körper. Oder wenn alle sagen, oh, ich möchte aber am liebsten die Hand sein, das ist echt cool mit, da kannst du so schön winken mit. Sondern Reichtum entsteht eben in dieser Unterschiedlichkeit. Nicht dadurch, dass alles gleich ist, sondern dass jeder individuell begabt ist und begnadet ist und Gaben und Fähigkeiten und Stärken und Schwächen hat. Und alles zusammengenommen ist so wunderschön und einzigartig. Nochmal ganz persönlich gefragt, was ist denn bei dir vielleicht ein Punkt in deinem Leben, wo du immer merkst, hier fange ich an, mich zu vergleichen? Da falle ich immer wieder in diese Vergleichsfalle und denke, oh, die anderen sind schöner, toller, besser und ich arme Person. Und bewusst da hinein kannst du sprechen, ich bin reich beschenkt von Gott. Und vielleicht hilft da auch nochmal hinzuschauen, wo sind denn diese Gaben, dieser Reichtum von Gott, den du empfangen hast in deinem Leben? Was du vielleicht manchmal als normal ansiehst an Fähigkeiten, aber beim genaueren Hinsehen vielleicht doch auch entdecken darfst, wow, das ist eine Gabe und Fähigkeit, die hat nicht jeder, das ist ein Geschenk von Gott. Und vielleicht kannst du Gott auch einfach ganz neu einmal fragen, Gott, was hast du mir eigentlich geschenkt? Womit möchtest du eigentlich, dass das, was du mir gegeben hast, ich vielleicht auch wirklich einsetzen darf? Und diese Basis, mit dieser Basis steigt Paulus in diese Briefe ein an die Korinther. Eben nicht mit Ermahnung und indem er sofort auf die Probleme, auf die Streitigkeiten, auf die Zweifel, auf die ganzen Fragen reagiert, sondern indem er nochmal klar macht und den Leuten sagt, Leute, das, was ich möchte, ist, dass ihr sicher durch euer Leben gehen könnt, dass ihr sicher an ein Ziel ankommen könnt, dass ihr euch bewusst macht, was bedeutet es, mit Jesus unterwegs zu sein. Er schreibt, Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzuhalten, bis das Ziel erreicht ist. Damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Ja, Gott ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Ja, diese Verse sind vielleicht wirklich heute Morgen auch eine mit der stärksten Sätze, wie ich empfinde. Weil manchmal vielleicht fragen wir uns auch, halten wir durch? Reicht mein Glaube auch inmitten der Krisen und Zweifel, in denen ich vielleicht manchmal stecke, in denen ich untergehen zu drohe? Und nochmal, Paulus sagt uns, dein Glaube reicht. Er sagt nicht, du hältst Jesus fest, sondern Jesus hält dich fest. Das ist die Zusage und Verheißung, die wir hier auch in diesem Text haben. Nicht entscheidend ist, dass wir uns festhalten, sondern entscheidend ist, Jesus hält dich fest. Jesus hält dich fest an seiner Seite. Das Ziel ist nicht unsicher, die Hoffnung ist nicht vage. Der Weg ist vielleicht nicht immer leicht, aber das Ziel ist fest und die Verheißung ist da, auch wenn wir es nicht fühlen. Gott ist da, er steht an unserer Seite. Ganz ehrlich, was würde es mit dir und mir machen, wenn wir wirklich im Tiefen verstanden haben und wirklich in der Tiefe glauben können, Gott lässt mich niemals los. Er hält mich immer fest. Welche Hoffnung brauchst du vielleicht heute Morgen am dringendsten? Dann mach dir nochmal bewusst, auch wenn es vielleicht gerade an mancher Stelle nicht gut aussehen mag, Gott lässt dich nicht los. Er lässt dich nicht fallen. Die Korintherbriefe, eine Einladung, mit Jesus unterwegs zu sein, im vollen Leben. Und zum Start geht es eigentlich nicht um Probleme, um Fehlentwicklung in der Gemeinde. Es geht um die Grundlage. Du bist berufen. Als Kind Gottes. Du lebst aus Gnade. Du bist reich beschenkt. Und du kommst sicher ans Ziel, weil er dich hält. Unterwegs zu sein mit Jesus heißt nicht, dass alles leicht ist, aber es bedeutet, du bist niemals alleine. Vielleicht muss heute Morgen ja, jemand hier von euch eine der folgenden Statements hören, was Paulus hier so mitgegeben hat als Ermutigung für uns. Dein Glaube beginnt nicht bei dir, sondern er wird getragen von einem treuen Gott. Dein Glaube endet nicht im Nichts, sondern durch Jesus haben wir Hoffnung. Du bist berufen, in Gemeinschaft auf dem Weg zu sein, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Und du bist beschenkt aus der überreichen Gnade Gottes. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen hier sitzt und vielleicht zum allerersten Mal oder zum wiederholten x-ten Mal ganz neu Jesus einzuladen und zu sagen, ja, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und dann können wir das ihm zum allerersten Mal oder ganz, ganz persönlich, ganz neu sagen und einfach vielleicht mit ihm reden und beten und sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und wir wollen jetzt auch das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist auch eine Erinnerung. Eine sichtbare Handlung, etwas, wo wir mit allen Sinnen irgendwie diese Gnade und diese Gegenwart von Jesus schmecken und erleben dürfen. Im Abendmahl wird eigentlich das, was wir hier ganz am Anfang vom Korintherbrief lesen, greifbar. Indem Jesus uns erinnert im Brot und Wein, ich habe euch zuerst geliebt und ich habe sogar mein Leben für dich hingegeben. Ich halte dich fest. Und wenn wir gleich Brot und Kelch empfangen, dann feiern wir genau das. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus, dürfen uns ganz besonders bewusst machen, er ist jetzt hier an meiner Seite, er hält mich fest. Aus Gnade, mit Hoffnung, in Perspektive auf mein Leben. Und ich möchte uns jetzt für einen Moment der Stille einladen, kurz vorm Abendmahl. Vielleicht mit der Frage, dass du Jesus neu einladen möchtest. Dass du Jesus vielleicht einfach etwas sagen möchtest. Ihm etwas hinlegen möchtest. Oder vielleicht einfach sagst, danke Jesus, dass du bei mir bist. Danke Jesus, dass du da bist.